Run on Trails, der Outdoor-Podcast mit Björn und Thomas.
Herzlich willkommen bei Run on Trails, dem Outdoor-Podcast mit dem lieben Thomas.
Dem lieben Björn.
Und heute einem Gast, der schon mal bei uns war, in Folge 7, der Jürgen Löschner oder auch Ultralöschi genannt.
Ja, hallo von meiner Seite und vielen Dank für diese schöne Anmoderation und natürlich auch erstmal einen ganz, ganz lieben Dank, dass ich wieder bei euch Rede und Antwort stehen darf. Ja, es freut mich wirklich sehr, dass ihr an mich gedacht habt und ja, ich bin mal sehr gespannt, welche Fragen ihr mitgebracht habt und was so die Zuhörerschaft aus der ersten Folge, damals eure 7. Folge, so noch an Fragen mitgenommen haben. Und ja, ich bin gespannt und einfach feuerfrei, schießt los mit euren Fragen.
Genau, ganz, ganz kurz zur Erklärung für alle. Also heute lohnt sich auf jeden Fall auch unseren Videofeed auf YouTube anzuschauen, weil wir sind in den heiligen Hallen von Jürgen. Leider nur eine Person. Thomas ist online dabei geschaltet, aber das erklärt sozusagen die paar Medaillen und Pokale, die hier stehen, sind alle von Jürgen.
Aber bevor wir hier einsteigen, Jürgen, es war uns ja nicht nur ein eigenes Herzensanliegen, dich nochmal zurück in den Podcast zu holen. Wir hatten das ja damals in Folge 7 eigentlich auch fast schon verabredet. Ne, wir haben es schon verabredet, nicht nur fast. Mhm. Es war auch bisher die erfolgreichste Folge, die wir jeweils hatten. Also Björn müsste jetzt hier eigentlich ordentlich Applaus einspielen über sein, wie ihr auch alle jetzt im Stream erstmals seht, wunderbar buntes Disco-Board, was wir seit ein paar Folgen dabei haben dürfen. Das kommt bestimmt noch der Applaus. Und Jürgen, ich glaube, du bist. Was ist das noch?
Sehr schön.
Ich glaube, du bist die Person, die wir, nach der wir am häufigsten gefragt wurden in den letzten anderthalb Jahren, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und es sind in der Tat schon anderthalb Jahre her. Denn das war damals, wenn ich mich richtig erinnere, im September 24.
Ja. Ne? Das, also, wenn du es ganz genau wissen willst. Ich bin am 20. August zu einer Dienstreise nach Ungarn aufgebrochen, habe dort 3 Tage meine Arbeit machen müssen und bin dann von Ostungarn in 3,5 Tagen mit dem Bike wieder nach Hause gefahren, quasi als Bike to Home. Und ja, habe hier quasi einen halben Tag verschlafen und dann haben wir uns am Montagabend, glaube ich, im Paradies getroffen und da haben wir den ersten Podcast damals Outdoor aufgenommen mit Vogelgezwitscher und quasi auch ein bisschen Umgebungsgeräuschen, was so war. Und also auch das fand ich eine unheimlich spannende Erfahrung, damals so aus meinem für mich völlig normalen Leben zu sprechen und ihr so die Fragen gestellt und konntet manche Dinge eigentlich nicht so richtig fassen, die für mich so völlig normal sind.
Aber ich glaube, allein diese detaillierte Erinnerungsgabe, die ihr jetzt, offensichtlich wieder verholt, die zeugt ja davon, dass du deine Abenteuer, so nenne ich es jetzt mal, wirklich ganz bewusst wahrnimmst und dann irgendwo auch wieder aus dem hintersten Eckchen der Erinnerung wieder herausholst. Ihr habt mir gerade eben, als wir uns zusammengeschaltet haben, eine schöne Angeberwissen-Information gegeben, die ich ab sofort überall, wo ich nicht gefragt werde, zum Besten gebe. Denn ich weiß jetzt dank euch, dass die Entfernung zwischen der Erde und dem Mond weniger als 500.000 Kilometer beträgt, denn 500.000 Kilometer sind deine im letzten Jahr absolvierten Lebensfahrradkilometer. Und du sagst, das wäre quasi wieder vom Mond zurück zur Erde?
Ja, richtig. Also ich habe das tatsächlich auch mal geguckt, als ich diese 500.000 Lebenskilometer letztes Jahr überrollt habe, habe auch ganz genau den Tag gewusst, wann das sein wird. Und ich habe dann mal gegoogelt und es sind, glaube ich, 380.000 Kilometer von der Erde bis zum Mond als mittlere Entfernung. Und ja, jetzt habe ich schon wieder 120, also inzwischen schon 130.000 Kilometer von dem Mond zurückgelegt, um zur Erde zurückzukehren. Natürlich alles nur rein hypothetisch. Ich glaube, die Apollo-Mission hat damals 8 Tage gebraucht. Bei mir waren es halt 41 Jahre. Und ja, also ich meine, das sind so Größenverhältnisse. Und, ja, das ist eigentlich nicht mehr vernünftig fassbar. Oder wie ich es halt im Eingang auch schon sagte, ich bin jetzt auf der 13. Runde um die Erde drumherum. Ist natürlich genauso Quatsch, weil ich habe mich bisher wirklich mit dem Rad nur in Europa bewegt.
Aber es ist im wahrsten Sinne nicht von dieser Welt. Einigen wir uns darauf.
Ja, gut. Der eine mag das so sehen. Wie gesagt, für mich ist es halt völlig normal. Das ist so in den letzten 10 Jahren so sehr mein Lebensinhalt geworden. Ich kann damit leben und ich kann auch wirklich sehr, sehr gut damit leben, dass mich manche für verrückt, für abgefahren, für was weiß ich was abstempeln. Damit kann ich wirklich gut leben und umgehen.
Alle, die mich kennen und Björn kennt das sehr gut von mir, abgefahren ist eine wunderschöne Metapher in dem Zusammenhang. Also ich liebe Metaphern. Björn, kennst du deine Lebenskilometer ungefähr auf dem Rad? Hast du sowas mal statistisch erhoben?
Nein, das habe ich bis jetzt, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Wäre bestimmt mal interessant zu wissen.
Aber ich glaube jetzt rückwirkend nicht mehr zu rekapitulieren, oder?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich es bis an unsere Hemisphäre dran.
Jetzt haben wir die Folge genannt, Top-Resultate als Läufer. Und alle, die jetzt zuschauen im Videostream, können da auf dem Tisch auch einige Ergebnisse dieser Top-Resultate sehen. Die zweite Seite des Ultracyclers Jürgen Löschner. Jürgen, jetzt erzähl mal, wer war denn zuerst da, der Radfahrer oder der Läufer?
Ja, natürlich der Radfahrer. Also ich hatte es ja schon gesagt, also Radfahren betreibe ich seit 1985, also seit 41 Jahren. Und ich habe auch über das Radfahren seitdem Buch geführt. Und die Lauferei sind jetzt genau 15 Jahre her, wo ich sage, jetzt fing es wirklich mit dem Laufen an. Und auch das war quasi ein Stückchen ein Zufall gewesen, wie ich dazu gekommen bin. Und noch größer war der Zufall, als ich dann tatsächlich das erste Mal quasi für eine Staffel dazu genötigt wurde, wie schnell bist du denn? Weil ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, als ich das erste Mal die Laufschuhe geschnürt habe, einfach mal losgelaufen bin, was da rauskommt. Und es war dann tatsächlich so, bist du dir sicher mit der Streckenlänge? Bist du dir sicher mit der Zeit? Hast du mal zufällig die Uhr angehalten oder irgend sowas? Weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, was bedeutet eine Pace, wie schnell ist man auf 10 Kilometer und was. Ich bin einfach losgelaufen und habe gesagt, okay, das sind die nackten Zahlen. Und da war so zumindest erstmal so im Kollegenkreise, das ist nicht möglich, das ist falsch. Und als wir dann das erste Mal einen gemeinsamen Trainingslauf damals für die Saale Horizontale Staffel gemacht haben, habe ich meine Kollegen natürlich nur hoffnungslos zugetextet, habe dann an der Lobdeburg auf sie warten müssen. Ich war da eigentlich komplett unterfordert. Das war so das, wo ich gesagt habe, oha, da ist wahrscheinlich oder es schlummert wahrscheinlich Potenzial, wo du überhaupt nie was davon gedacht hattest. Und noch eine Sache ganz, ganz früher, also das hatte ich mir jetzt auch die letzten Tage vor dem Podcast überlegt. Ich habe tatsächlich zu meiner Armeezeit, also es war 1989, auch schon mal laufen müssen. Damals war der Frühsport von Montag bis Sonnabend immer eine 1000-Meter-Runde. Jeden Tag, also fast jeden Tag. Und da war auch die 3000 Meter quasi, also es gab bei der Armee auch Noten. Und da weiß ich noch, dass ich einmal in 3000 Meter auch mit 10 Minuten irgendwas gelaufen bin. Ob diese 3000 Meter wirklich 3000 Meter waren.
Moment, ja. Du hast gerade 10 Minuten gesagt.
Ja.
Okay. Ich suche mal nebenbei meine aktuelle 3-Kilometer-Bestzeit raus. Ich glaube, die liegt oberhalb der 10 Minuten.
Ja, aber wie gesagt, das war eben, da war ich blutige 20 Jahre jung hab so, wie gesagt, zur Armee sind eben keine durchtrainierten Sportler, sondern da sind alle jungen Männer der DDR damals hingegangen worden müssen. Und das war einfach Pflicht. Und wahrscheinlich habe ich mich nicht so ganz dumm angestellt und eben auch durch die Radfahrerei, die ich ja damals schon betrieben habe, schon ein bisschen vorgespannt, sodass mir das eigentlich dort relativ leicht gefallen ist. Und wenn man noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückschaut, quasi als ich mit der Radfahrerei angefangen habe 1985, damals war ich ja noch in der Schule, 9. Klasse, und mir hat tatsächlich dann im Wettbewerb der 3000 Meter, das hat mir dann im Sportunterricht meine 3 auf dem Zeugnis gerettet, weil ich war wirklich mega unsportlich, ich habe Sport gehasst, wie die Pest, und erst durch, sagen wir, das beginnende Ausdauerfeeling vom Radfahren konnte ich zumindest auch für die 3000 Meter mir die 1 holen. Und das hat mir quasi wirklich über meine Sportmode noch gerettet. Das glaubt heute auch kein Mensch mehr.
Hast du das Zeugnis noch?
Ich habe das noch irgendwo, allerdings, mein Sportlehrer lebt leider lange nicht mehr, da hätte sie wahrscheinlich die Welt auch nicht mehr verstanden. Und auch in den Klassentreffen, die wir jetzt inzwischen schon hatten, meine Klassenkameraden verstehen das auch nicht, was ich da inzwischen mache. Und also auch Supersportskanonen von damals, die sind heute überhaupt nicht mehr sportlich und können das in keinster Weise nachvollziehen, was ich da eigentlich jetzt so mache.
Also ich habe mal gerade nebenbei auf Strava geguckt, das sieht man jetzt hier nicht in der Kamera, aber meine Zeit liegt bei 11 Minuten 24 auf der Bahn gemessen beim deutschen Sportabzeichen. Also gut ab. Gut ab, Jürgen.
Okay, ja. Danke.
Krass. Der Läufer kam also nach dem Radfahrer, deutlich danach. Ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, da hole ich dich gleich mit dazu, das wird mich interessieren. Die kommt, habe ich mir zwar später aufgeschrieben, aber die passt jetzt wunderbar. Du hast uns letztes Mal mit ziemlicher Deutlichkeit gesagt, dass dir Equipment eigentlich ziemlich egal ist. Hauptsache, es funktioniert beim Radfahren.
Genau.
Ne? Egal, welche Marke da drauf steht, ob es jetzt grün, bunt oder schwarz-weiß ist, völlig egal. Jetzt leben wir ja in einer Zeit, gerade im Laufsport, was mit Equipment-Schlacht umschrieben eigentlich ganz gut bezeichnet ist. Legst du genauso viel Wert auf das Equipment beim Laufen wie beim Radfahren?
Also das Einzige ist, meine Laufschuhe habe ich mir tatsächlich im Fachhandel geholt, habe mich dort auch beraten lassen. Und ich weiß auch, ich müsste dringend mal wieder mir neue Laufschuhe holen, weil alle, die ich habe, sind inzwischen, wann habe ich mir die letzten gekauft? Das ist lange her. Und die haben auch alle schon weit über 1000 Kilometer hinter sich. Und es ist eigentlich schon für die Gelenke und sowas nicht mehr gut. Aber es war eben so, die letzten Jahre waren doch mehr so vom Verletzungspech, vom Alter und Corona und was weiß ich, sowas geprägt, wo dann das Interesse am Laufen manchmal ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist oder ich konnte manchmal auch nicht. Und so sage ich dann, was will ich mir jetzt neue Laufschuhe kaufen? Du bist da eh kaum noch unterwegs. Und ich hatte ja auch vor anderthalb Jahren fast mal überlegt, den Startpass wieder abzugeben und eben bei keinen Meisterschaften mehr anzutreten. Und Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Der Körper hat sich halt auch wieder ein bisschen erholt. Und ich komme mit den Altersgebrechen inzwischen, kann mich damit arrangieren. Aber so, wie gesagt, meine neuesten Laufschuhe, ich glaube, die habe ich mir noch vor Corona geholt. Also so alt sind die auch schon. Und auch eine Sache, das war noch zu Zeiten vom Saale Cup. Da hatte ich nochmal so rumgealbert. Ich habe Laufschuhe, damit ich mir meinen Gutschein vom Laufladen geholt habe. Ich habe ein Shirt angehabt, was ich gewonnen habe. Ich habe eine Laufhose angehabt, die die Firma gesponsert hat. Und die Laufuhr, die ich am Handgelenk hatte, hat mir meine damalige Frau mitgebracht gehabt. Also wirklich komplett ausgestattet, was mir halt so zugeflogen ist. Und so ist das eben auch heutzutage mit dem Equipment. Wir haben natürlich vom Verein schöne Shirts, die auch wirklich was hermachen, wo man dann auch bei Wettkämpfen quasi außerhalb von Thüringen dann mal sagen kann, ich bin Thüringer, ich laufe für Bürgel. Das zeige ich dann schon. Aber zum Beispiel ist mir als eine Laufshort mehr wichtig, dass ich das Handy mitnehmen kann, weil manchmal mache ich eben doch Bilder und nutze das Handy auch für die Aufzeichnung. Also ich habe gar nicht mal mehr eine Laufuhr. Da bin ich dann auch sehr
puristisch.
Genau. Also ich brauche da nicht das Tollste, nicht das bunteste Zeug zu haben. Ich will mich einfach nur bewegen und damit ist es schön. Wenn jetzt auch mal ein Laufshirt mal oder eine Laufhose mal ein Loch hat, na gut, dann geht die trotzdem noch. Also deshalb schmeiße ich die nicht weg. Also die kommt dann wirklich erst dann weg, wenn sie entweder wirklich völlig verschlissen ist oder zerreißt oder sowas. Dann schmeiße ich das auch mal weg.
Da könnten wir jetzt auch noch zu dem puristischen die Information von dem blauen Topf, der hier steht, droppen, dass Jürgen seine letzte Aufzeichnung seiner Herzfrequenz 2014.
Also ich zeige den hier mal. Also das ist der Pokal, den ich beim Töpfermarktlauf 2014 in Bürgel gewonnen habe. Das war auch der erste Volkslauf, den ich überhaupt gesamt gewonnen habe. Und da hatte ich tatsächlich mal zu der Laufuhr den Pulsmesser, den Brustgurt mitgenommen gehabt. Und ich fand das Ding sowieso immer unbequem, aber ich sage, okay, einmal für den Wettkampf probierst du das mal aus. Und ich hatte es vorhin schon mal gesagt. Also ich glaube, ich bin mit einem Ruhepuls von 65 ungefähr an den Start gegangen. Und mit dem Startschuss ging das dann sofort hoch. Und es war dann eben auf die 11 Kilometer im Durchschnitt ein Puls von 185 und maximal 189. Und nach dem Rennen zu Ende ging das dann ganz schnell wieder runter. Und nach 2 Minuten konnte ich wieder sprechen. Und da war wieder alles völlig normal. Und später hatte mir dann eben ein sehr, sehr erfolgreicher Vereinskumpel gesagt, ja, so von wegen die Frage nach dem Puls, sagte er, lauf so, wie es dir gut tut, wie es dir gefällt. Und das war für mich so Anlass, okay, ich gucke nicht drauf. Und ich weiß, wenn ich es ein bisschen schneller geht, dann kann ich halt mich mit niemandem unterhalten. Wenn es ein bisschen langsamer geht, kann man noch quatschen. Aber da ich sowieso meistens alleine laufe, muss ich mich mit niemandem unterhalten. Das ist alles schön.
Das ist eine schöne Formulierung, da muss ich mich mit niemandem unterhalten. Da fällt mir gerade eine schöne Anekdote ein, die ist jetzt ungefähr... keine Ahnung, es muss letztes Jahr im Herbst gewesen sein. Es war abends schon dunkel. Ich lief mit meiner Frau durch den Wald in Jena und wir hörten nur entgegenkommende Schritte, sahen aber nichts. Das war so. Also wir hatten Lampen auf dem Kopf, der entgegenkommende Sportler keine Lampe auf dem Kopf und plötzlich lief der liebe Jürgen an uns vorbei. Und ich hatte die Lampe leider noch etwas blendend, glaube ich, auf dem Kopf. Er erkannte uns nicht sofort gleich. Und dann entspann sich ein schönes, kurzes Gespräch daraus. Und das war bezeichnet zu dem, was du gerade gesagt hast, Jürgen. Wir waren, glaube ich, relativ hochgerüstet mit allem, was das herbstliche Laufen von uns verlangt aus unserer Sicht. Und du kamst in kurzer Hose-Shirt und mit einem Handy und sagtest, ich muss mich beeilen, du musstest irgendwo hin und sagtest, ich mache das Krokodil noch zu Ende für alle Nicht-Jena und Jenerinnen. Das Krokodil sind ungefähr ein guter Halbmarathon durch die Berge Jenas mit ein paar Höhenmetern versehen, ein paar hundert Höhenmetern. Genau. Und guckte danach auf Strava und sah die Zeit, die ich im Helm nur schwer erreiche. Also Jürgen, du hast eine Grundlage und ich glaube, die ist auch völlig, egal ob du eine Uhr mit Pulsmessung oder wie auch immer setzt, diese Grundlage hast du dir durch diese 1000 Kilometer einfach gearbeitet.
Ja, das ist richtig. Also tatsächlich so die Ausdauer, die ist tatsächlich nicht kaputt zu kriegen und das sind dann, also wenn mich mal wirklich was zum Anhalten zwingt, dann sind das andere Sachen. Also entweder mal wirklich ein dringendes Bedürfnis oder mal Hunger zu haben oder ich habe mir mal einen Stein eingetreten. Das sind so die Dinge, wo ich sage, hier muss ich mal kurz stehen bleiben. Aber sonst, ich weiß ja auch um meine Fähigkeiten und kann das meistens gut einschätzen. Also es gab tatsächlich auch in der Vergangenheit mal ein gewisses Desaster. Davon würde ich dann auch gerne mal erzählen. Aber ja, im Allgemeinen weiß ich schon, was ich kann, was ich mir zutrauen kann und das geht in den allermeisten Fällen auch wirklich immer gut, was ich so mache. Und jetzt manchmal wird man halt nass, manchmal friert,
Egal. Wir sehen da auf dem Tisch jetzt eine ganze Menge Pokale und Medaillen verschiedener Couleur. In welchen Laufdistanzen bist du denn unterwegs?
Wenn ich weniger als 10 Kilometer laufen bin, dann ist es tatsächlich, sind es nur die Bergläufe. Also es war der Jenzig-Berglauf früher. Jetzt sind es natürlich vom Thüringen-Cup oder von den Thüringer Landesmeisterschaften der Berglauf. Das sind meistens weniger als 10 Kilometer. Aber sonst für mich zum Training, sage ich ja so, unter einem Zehner gehe ich gar nicht los. Das ist so das. Und jetzt muss ich mich mal lang machen. Die zeige ich natürlich sehr mit Stolz. Mal sehen, sieht man das hier? Also das ist eine Medaille von der Deutschen Ultramarathonvereinigung. Das war bisher auch mein längster Lauf. Am 6. April 2016 habe ich in Nürnberg den 6-Stunden-Lauf für die Deutschen Meisterschaften mitgemacht und den immerhin noch in der Altersklasse mit der Bronzemedaille abgeschlossen. Und also das war wirklich die am längsten und am schwersten erkämpfte Medaille, aber das war nicht das teuerste Edelmetall, was ich mit nach Hause gebracht habe. Und ja, also ja, meine ja, genau, ich wollte es gerade sagen, also meine, also ich habe damals die 6 Stunden in 80,5 irgendwas Kilometer zurückgelegt. Ich hatte mit ein klein wenig mehr geliebäugelt, aber ich bin es vorher auch noch nie so weit gekommen. Ich glaube, davor hatte ich mal 75 im Training geschafft. Und was ich dann allerdings später in der Zeitung erfahren habe, es gibt mehr oder weniger auch eine inoffizielle Wertung von ganz Thüringen, wer eben im 6-Stunden-Lauf schon alles dort sich verewigt hat. Und da habe ich, glaube ich, eine 17 Jahre alte Bestmarke um 7 Kilometer eingestellt. Und ob ich jetzt diese Bestmarke noch habe, weiß ich nicht, weil das ist relativ schwierig in den Statistiken, das rauszufinden. Aber ich fand das schon interessant, als ich das 3 Wochen später in der Zeitung gelesen habe, dass da sich mal jemand Gedanken gemacht hat und geguckt hat, welcher Thüringer ist denn im 6-Stunden-Lauf schon wie weit gekommen. Und zumindest im Jahr 2016 stand ich da mal ganz oben drauf.
Wiederum Respekt. Jetzt. Wahnsinn.
Jetzt kann ich eben sagen, hier wie wir aufgebaut haben, da hat der Jürgen gesagt, dass er einfach nicht mehr zusammenkriegt, wie viel Wettkämpfe er schon dran teilgenommen hat. Ja. Also ich kann ja hier so ein bisschen auf die Medaillen gucken und wir haben natürlich auch den Prestigelauf hier liegen, den Rennsteiglauf. Ja. Jürgen, wie oft hast du denn an dem teilgenommen?
Also den Rennsteiglauf habe ich tatsächlich nur 2-mal gemacht und auch nur 2-mal den Ultramarathon. Also den Marathon und den halben habe ich nie gemacht. Und vom Rennsteig noch die Rennsteigstaffel. Also das natürlich dann als Vereins-Event, das habe ich natürlich auch gemacht. Aber das sind ja nur die Laufetappen deutlich kürzer. Und damit es sich überhaupt lohnt, habe ich dann die letzten Jahre immer eine der ersten Etappen gemacht und habe dann, sobald ich mich wieder erholt habe, bei dem Rennsteigstaffellauf die Radbegleitung dann noch mitgemacht. Aber wenn ich erzählen darf, erste Mal Rennsteig Supermarathon, das war auch im Jahre 2016. Damals war ich ziemlich geknickt, dass ich in der Altersklasse nur den Platz 4 erwischt habe mit, weiß nicht, 5 Stunden 50 oder was ich da gebraucht habe, Gesamtplatz 13. Aber ja, also da hatte ich schon gesagt, oh, naja, da hatte ich mehr erwartet. Aber ich muss dazu sagen, ich musste auch an der Schmücke mal anhalten, weil ich dachte, ich hätte mir eine Dorne eingetreten. Hab den Schuh ausgezogen, mal ein bisschen in der Ferse rumgepiepelt. Da ja, okay, das ist weg. Den Schuh angezogen, bin weitergelaufen und es piekte wieder. Und ich sage, komm, jetzt lass die letzten 20 Kilometer das so sein, dann ist es halt so. Und es hat sich dann herausgestellt, dass ich mir einen Stein eingetreten habe, der so richtig schön in der Ferse gearbeitet hat. Also die Socke war dann völlig blutverschmiert, auch der Schuh völlig blutverschmiert. Und das war auch wirklich schmerzhaft gewesen. Aber ich weiß nicht, ob mich, sag mal, dieses Fummeln mit dem Stein da vielleicht 1-2 Minuten gekostet hat. Aber ich glaube, das hätte mir an der Altersklassenwertung nicht wesentlich gebracht. Vielleicht hat es mir einen Platz als solches gekostet. Und das Thema wollte ich dann 2019 nochmal revidieren und sage, okay, also das muss besser gehen. Und das war, sag mal so, das größte Desaster, was ich je erlebt habe und vielleicht auch mein skurrilster Altersklassensieg. Ich bin auch wieder völlig unbedarft losgegangen, wie immer. So nach 30 Kilometern habe ich gemerkt, ich kriege Hunger. So an der nächsten Versorgungsstation ein paar Äpfel mitgenommen, was gegessen. Und weiter, und an der folgenden Versorgungsstation habe ich gemerkt, oh, der Körper ist mit irgendwas unterversorgt. Also mir war schummrig, also ich musste mich auch wirklich an dem Zelt festhalten, sonst wäre ich umgefallen. Wieder ein paar Äpfel gegessen, Cola getrunken und habe so gedacht, okay, das kriegst du nicht mehr bis nach Schmiedefeld durch. Und habe dann so überlegt, naja, am Grenzadler kannst du wenigstens offiziell aussteigen, dass du dort die 50 Kilometer Zeit noch hast, wirst wenigstens gelistet, aber beendest das Rennen trotzdem mit dem DNF. Und ja, ich komme, ich glaube, da war ich auf Platz 18, 19, 20, komme da an, frage, wo kann ich die Startnummer abgeben? Und die Leute guckten mich an, sagen,
bist du verrückt? Ich sage, nee, ich kann nicht mehr stehen, es geht nichts mehr. Und wie es der Zufall wollte, war dort ein Strava-Kumpel, den ich nicht wirklich kannte oder ich habe den im Delirium nicht erkannt. Und er meinte, ey, du fährst 1000 Kilometer Fahrrad, du wirst auch 70 Kilometer rennen können. Ich sage, nee, ich kann nicht mehr. Und da hat er mir von seinem eigenen Gel, was er mitgebracht hat, so ein körperwarmes Gel eingeflößt. Da hat er gesagt, jetzt isst du hier zwei Fettbrote, wobei ich das dann eigentlich überhaupt nicht mag, und trinkst noch einen schwarzen Tee. Und dann wartest du nur ein paar Minuten und dann wanderst du los und nach dem nächsten Berg kannst du wieder anlaufen und dann geht es. Und ich sage, naja, gut, mal gucken. Und tatsächlich war es so, und ich habe auch vom Grenzadler bin ich dann ohne Halt bis Schmiedefeld durch. Bin auch noch auf einen Altersklassenkonkurrenten aufgelaufen, habe mich mit dem unterhalten. Wir haben rausgefunden, wir sind in derselben Altersklasse und sagt, ja, willst du kämpfen oder wollen wir gemeinsam uns den Sieg holen? Sagt er, ja, machen wir gemeinsam. Und ja, eigentlich beim Sprechen habe ich gehört, der hat einen norddeutschen Dialekt gehabt. Und da kam mir so in den Gedanken, so kurz vor Schmiedefeld kommt nochmal eine Steigung. Und das war genau das Ding, wo ich gesagt habe, das ist die Stärke als ein Mittelgebirgsläufer. Ja, ich habe den norddeutschen Kollegen dort quasi wirklich stehen gelassen. Also ich habe jetzt gesagt, ich laufe meinen Stiefel einfach durch. Er ist einfach langsamer geworden. Und am Ende war der Kollege dann eine Minute später in Schmiedefeld gewesen. Also das hätte ich tatsächlich nicht warten wollen. Und ja, so vom eigentlich völlig zerstört sein und aufgeben wollen, habe ich mir dann den Rennsteig-Supermarathon die Altersklasse noch geholt. Das ist, das ist irre. Und ich habe auch hier, also ich weiß jetzt nicht mehr, welche der beiden Medaillen das ist. Ich kann die auch nicht mehr reinhalten. Also die sind beide von dem Event. Das eine ist eben die Finisher-Medaille und das andere ist die Altersklassen-Medaille.
Ja, das die Runde war so, müsste die Finisher-Medaille sein, wenn ich es richtig sehe.
Okay, dann
die Runden sind beim Rennsteig immer die Finisher. Davon okay, habe ich nämlich viele, von den anderen nichts.
Okay, dann. Ja, genau. Und also das zum Thema Rennsteiglauf, also meine Erfahrung, die ich dort gemacht habe.
Und es ist auch immer wieder beeindruckend.
Ja. Also auch noch, falls diese Frage entsteht, also eigentlich findet man mich auf solchen großen Events eher selten. Mir sind doch kleinere Volksläufe oder kleinere Events wesentlich lieber. Und ich glaube, sollte mir mal ein Startplatz für den Berlin-Marathon zugeflogen kommen, würde ich mich wahrscheinlich nicht mal so sehr drüber freuen.
Ja, aber das kann ich nachvollziehen. Also da würde ich sofort unterschreiben. Würde ich auch eintauschen, glaube ich.
Ja. So, jetzt muss ich mal eine Frage stellen, die kommt mir gerade so in den Kopf, weil du sagst, Veranstaltungen. Also seit letztem Jahr hat ja dieses Format Backyard Ultra medial einmal rundum stark gemacht und auf einmal kennen alle Backyard Ultra, ja, egal ob man läuft oder nicht, aber man hat es schon mal gehört. Hast du an sowas schon mal teilgenommen oder okay, sagst du?
Jetzt bin ich natürlich völlig weg von dieser Welt. Ich habe diesen Begriff bestenfalls mal irgendwo gelesen, aber mir noch keinen Gedanken gemacht. Jetzt müsstest du mir mal ganz kurz auf die Sprünge helfen, was das eigentlich ist. Tut mir leid, dass ich.
Also, liebe Björn, nimmt am 6.6. an einem teil.
Ja. Der ist sogar gar nicht weit weg. Der ist in Cospeda oben ja. Am Sportplatz.
Ja.
Also man muss, eine Runde ist immer 6,7 Kilometer lang.
Ja.
Und muss in einer Stunde absolviert werden.
Ach so.
Und das heißt, wenn du jetzt für die 6,7 Kilometer pro Runde 30 Minuten brauchst, dann hast du halt eine halbe Stunde Zeit, bevor es dann wieder auf die Runde geht. Ah,
okay, gut, dann erkenne ich diese Rennform doch, also wahrscheinlich nur unter einem anderen Begriff. Und quasi wer am Schluss noch an der Startlinie steht als Letzter, der hat dann das Ganze gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so gut machen oder aushalten könnte. Also ich habe es nie ausprobiert. Aber es ist halt so, sagen wir 6-7 Kilometer in der Stunde, na ja, das ist ein bisschen mehr als Wandertempo. Wenn man das jetzt läuft oder rennt, kommst du immer wieder in Ruhephasen rein. Und ich weiß nicht, wann der Körper dann irgendwann zumacht und sagt, nein, ich will nicht mehr. also dann ist mir lieber wirklich so ein langes Ding mehr oder weniger ohne Halt durchzulaufen, solange bis es ja bis 6 Stunden rum sind oder dass die Ziellinie erreicht ist oder sowas. Das sind mir dann die lieberen Sachen. Aber ich meine, interessant wäre das wahrscheinlich auch tatsächlich mal mit dieser Art des Wettkampfs, ob man das wirklich ja, wie gut ich das durchhalten würde, weil da geht es ja nicht unbedingt um die Schnelligkeit, sondern wirklich nur um die Ausdauer und diesen Wechsel zwischen Anspannung und Ruhephasen und dass man eben immer rechtzeitig wieder an der Startlinie steht.
Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennformat. Ich habe das bisher 2-mal mitgemacht, ja. Und habe dann dieses Jahr in Jena auf das 3. Mal vor der Tür stehen bei mir. Und es ist auch als Ultraläufer gesprochen ein anderes Laufen, eben aufgrund der Pausen, die du gerade eben ansprachst. Ja. Und auch aufgrund der der Situation, dass du ja meistens so bis Runde 8, 9 sind relativ viele Menschen dabei und dann ist so der erste Bruch, wo ein ganzer Schwall schon mal rausgeht, so eine erste imaginäre Grenze und dann kommt die nächste bei 15 Runden, das sind dann 100 Kilometer. Viele wollen dann die 24 Stunden erreichen, das sind 100 Meilen. Aber also es macht auf jeden Fall Spaß. Und es ist vor allen Dingen auch ein Format, was in der Regel ein relativ überschaubares Starterfeld hat. Je nachdem, wie viel zugelassen sind, aber mehr als 100 habe ich da bisher nicht erlebt. Das ist schon spannend. Das, was du jetzt alles erzählt hast, wir waren jetzt in Bürgel beim Volkslauf, wir waren beim Rennsteig auf dem Trail oder im Crosslaufbereich unterwegs. Hast du da eine Vorliebe, was Straße oder Trail angeht? Oder sagst du, ich laufe das, was mir unter die Füße kommt?
Ja, also ich würde mal sagen, eher Zweiteres. Also ich habe letztes Jahr quasi, es gab ja letztes Jahr auch so eine kleine Renaissance, wo ich sage, okay, das Laufen geht wieder ein bisschen besser, die Beinchen machen wieder mehr mit, die Knie tun weniger weh und so habe ich mich letztes Jahr dann bei den vielen Läufen des Thüringen Cups dann mit arrangiert und da ist ja nun alles kunterbunt durcheinander. Also es sind Trails, es sind Straßenläufe, ist der Berglauf mit dabei und also da wirklich nehme ich das mit, was mir tatsächlich unter die Füße kommt. Und ich laufe auch mal 10 Kilometer auf der Bahn. Also ich würde wahrscheinlich auch andere Dinge noch laufen. Aber da bin ich, würde man sagen, habe ich keine so ganz großen Vorlieben.
Du verbindest ja auch gerne mal noch dein anderes Hobby, wo du, glaube ich, fast immer deine Laufschuhe dabei hast,
ja,
wenn es ums Thema Eisenbahn geht.
Ja, richtig, richtig,
genau. Wo man fast immer auch sieht, ein kleines Läufchen hier.
Genau. Das ist tatsächlich so. Also ja, wenn ich nicht gerade Sport mache, dann habe ich natürlich auch noch eine große Liebe für die alte Eisenbahn. Und das ist dann wirklich Motorsport, weil man fährt halt dann mit dem Auto den historischen Zügen hinterher und baut dann irgendwo die Videokamera auf und sucht sich eine schöne Stelle aus, wo die alte Maschine dann, ja, wo man die wirklich schön in Arbeit sieht. Und eben auch das Lokpersonal und die Lokomotive braucht eben irgendwann auch mal eine Pause und die nutze ich dann und laufe irgendwo. Manchmal schaue ich mir vorher bei Strava an, wo gibt es da eventuell ein Segment zu holen, was man dann mal verbrennen kann. Ich weiß, vor 2 Jahren, da war ich dann im Bayerischen Wald, da habe ich mich dann auf einmal auch irgendwie auf 1200 Metern auf dem Berg wiedergefunden. Das war eigentlich so gar nicht geplant. Ich habe nur gemerkt, es geht immer weiter bergauf und sage, jetzt muss ich irgendwann langsam mal umkehren. Habe dann später mal das Höhenprofil mir angeguckt und da waren es mal locker 500 Höhenmeter, die ich da rauf bin und auch wieder runter. Also ich bin an eine Skipiste sogar runtergelaufen, weil ich überhaupt keine Ortskenntnisse hatte. Mache ich das auch und bin dann auch froh, tatsächlich mal wieder in fremden Gegenden meine Spuren zu hinterlassen. Und ja, wie gesagt, wenn es halt mal ein Strava-Segment noch zu holen gibt, dann auch quasi über Strava mal noch meine Spuren eben fernab der Heimat noch oder meine Marke mal dort zu platzieren.
Ja, das zum Thema ist, wenn du gerade Strava erwähnt hast, das ist ja jetzt mittlerweile eines meiner Hobbys geworden, muss ich gestehen, Jürgen. Jeden Tag zu gucken, wo fährt Jürgen lang, was macht er gerade? Und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr genau wann, es muss auch irgendwann Ende letzten Jahres gewesen sein, als ich Björn eine Sprachnachricht schickte und sagte, Alter, hast du das gesehen? Ey, Jürgen hat einen Halbmarathon gemacht, aber da ist er 50 Kilometer mit dem Rad hin und 50 Kilometer mit dem Rad zurückgefahren und dann nebenbei den Halbmarathon in einer Zeit, die irgendwo bei unter 1,30 lag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
habe.
Das zum Thema Hobbys verknüpfen, ne? Ja, was war das denn? Kannst du dich erinnern?
Also ja, also ich habe letztes Jahr 2 fast Halbmarathons von den Volksläufen gemacht und ich glaube, der eine, das war in Neustadt gewesen, wo ich ziemlich genau 50 Kilometer Anreiseweg hatte und das Rennen war, glaube ich, auch ziemlich genau 21 Kilometer. Und ja, also da war ich dann lauftechnisch wirklich richtig gut drauf, habe den, glaube ich, in 1,30, 1,35, weil es war auch ein bisschen profiliert und habe das Rennen eben als Gesamtzweiter im Halbmarathon absolviert. Das fand ich schon echt beeindruckend. Und also ja, die 50 Kilometer Radfahren dahin, das hat mich eigentlich überhaupt nicht angehoben. Das Einzige, was war, es war halt Anfang Oktober und es war verdammt kalt. Und wenn man den Grund von Geisenhain nach Neustadt kennt, da kommt eben dann ja am Morgen keine Sonne hin. Also da waren es fast 0 Grad. Also ich habe wirklich gefroren wie sonst was. Und vor dem Start in Neustadt kam dann langsam die Sonne raus. Da waren es dann 3-4 Grad. Und mir haben dann meine Vereinskumpels gesagt, zieh die langen Klamotten aus, du wirst schwitzen. Und das war ein super guter Tipp. Also ich bin zwar wirklich frierend in das Rennen reingegangen, aber nach der ersten Steigung habe ich schon so geschwitzt. Und ja, es war eben auch ein sehr einsames Rennen, weil der den Halbmarathon gewonnen hat. Den habe ich 1 Kilometer gesehen und dann nicht mehr. Der war, glaube ich, auch 5 Minuten vor mir wieder zurück. Und hinter mir hatte ich auch niemanden gehabt. Also bin ich wirklich die 20 Kilometer komplett für mich alleine gelaufen. Und ja, genau. Und zurück, ja gut, da ist der Körper natürlich dann ziemlich matschig. Und da geht das dann alles nicht mehr so schön. Also da, ja, das ist dann, also mit Spaß hat das nichts mehr zu tun. Aber ehe ich mich ins Auto setze, fahre ich da lieber mit dem Rad dahin.
Natürlich. Ja. Aber jetzt mal, weil du auch das vorhin beim Rennsteiglauf erwähntest, das Thema Verpflegung. Wir hatten das ja das letzte Mal beim letzten Podcast schon sehr, sehr eingängig von dir erklärt bekommen. Mhm. Wenn du Hunger auf dem Fahrrad hast, fährst du zum Lidl, holst dir an der Backtheke was zu essen und füllst es wieder auf. Beim Rennsteiglauf nur, wenn es notwendig ist und wenn dir ein Kumpel durch Fettbämme einverleibt, dann wird auch die genommen. Machst du dir ansonsten in irgendeiner Form vorher eine Strategie, wenn du jetzt, ich meine, sowas läuft sich ja nicht von alleine, was da auf dem Tisch liegt, ne? An Auszeichnungen, an Siegen, an Altersklassen. Ja, spielt das eine Rolle für dich?
Das ist auch, ganz kurz, das ist auch die meistgestellte Frage von unseren Hörern an Jürgen.
Okay.
Die Energieversorgung, wie er das macht.
Gut, okay, also ich bin nun vom Beruf her Techniker, kein Mediziner. Also ich weiß nicht, was in meinem Körper tatsächlich so geht. Ich bin bisher wirklich jeden Marathon im Training wie ein Schafmarathon komplett trocken gelaufen. Ohne Versorgung, immer. So, und ich habe es mal getestet, als ich den ersten Ultra gelaufen bin. Da habe ich mir tatsächlich ein Gel mitgenommen und auch noch einen Powerriegel. Und tatsächlich nach 43 Kilometern hat der Körper zugemacht. Und dann habe ich Hunger bekommen. Und zum Glück hatte ich ein Gel mitgehabt. Und hab dann auch, weil ich, obwohl das im November gewesen ist, Durst bekommen habe, habe ich dann an einem Brunnen mal ein bisschen Wasser getrunken und habe dann irgendwie die 60 Kilometer nach Hause geschaukelt. Ein anderes Thema vor diesem Supermarathon habe ich vorher, 2 Wochen vorher nochmal in der Heimat ein Ultra hingelegt. Und da bin ich einen Tag vorher mit dem Fahrrad langgefahren, habe mir dann nach jeweils 20 Kilometern ein Versorgungsbeutelchen ausgelegt mit ein bisschen Wasser und einem Riegel. Und die Punkte habe ich angelaufen, habe mir das dann zu mir genommen und habe auch aufgepasst, dass ich das in der Nähe von einem Mülleimer postiert habe, dass ich eben den ganzen Müll einfach loswerden konnte. Aber sonst, ich habe mir auch bei den Ultras nie Gedanken drüber gemacht, was esse ich, sondern einfach, wenn ich Hunger bekomme, ja, am Versorgungspunkt, ja, wie so Äpfel, Nüsse, ein Riegel oder irgend sowas. Das ging bisher eigentlich immer ganz gut. Und ich habe auch tatsächlich jetzt mal versucht zu zählen. Also ich glaube, ich habe insgesamt wohl 11 Ultras oder an 11 Ultras kann ich mich erinnern, die ich gelaufen bin. Und ja, also wie gesagt, die Versorgung ist dann irgendwo so zweitrangig. Also irgendwas, was halt gerade so ist. Und ich glaube, den letzten, das war tatsächlich an meinem 50. Geburtstag, da habe ich nochmal 50 Kilometer in den Ostseesand gelegt oder quasi, es war eine Runde auf Usedom und da habe ich es auch nicht mehr bis ganz ins Ziel geschafft und da bin ich dann an einem Zeltplatz, dort in die Sanitäranlagen, habe mir bis mal ein bisschen Wasser geholt. Also gegessen habe ich nichts, habe nur mal 2 Schluck Wasser getrunken und dann bin ich die letzten 8 Kilometer auch noch wieder zurück zum Hotel gekommen. Ja, aber wie gesagt, sonst, ich wusste, einen Marathon kriege ich halt immer trocken hin, da wird ein bisschen mehr, geht halt dann auch noch.
Björn, du hast eine Idee. Wir haben das letzte Mal ja auch darüber gesprochen, dass Jürgen im Social-Media-Bereich überhaupt nicht tätig ist. Ne? Und wenn er jetzt hier erzählt, so ein Marathon, den mache ich trocken, da brauche ich auch nichts zu trinken, dann erinnere ich mich nur an eine andere Person, die im Social-Media-Bereich sehr, sehr aktiv ist, 410.000 Follower Stand heute hat und Danny Runs heißt. Ja? Laufen muss es, der Kessel muss brennen. Wir machen Jürgen jetzt auch einen Social-Media-Account, der schlägt den um Welten. Ja.
Ja, also ich meine, ich bin da tatsächlich immer noch ein bisschen stiefmütterlich, was so Social Media betrifft. Also manchmal überlege ich mir auch, dort vielleicht mehr machen zu können. Ich sag mal so, wenn man beim Facebook durchscrollt, man sieht ja so viele, die da vielleicht sogar ihr Geld damit verdienen und die da von so unheimlich viel zeigen. Und manchmal sieht man eben auch ein bisschen das Team im Hintergrund und da ja, ich weiß nicht, also davor scheue ich mich tatsächlich. Sag mal, wenn ich meine Lauf- oder Radeinheit gemacht habe, dann schieße ich das Ding ab, mache unterwegs ein paar Fotos und lade das bei Strava hoch. Bestenfalls im WhatsApp mal noch ein paar Statusbilder oder ganz selten im Facebook mal noch was. Und das war's dann. Aber ich würde jetzt eben nicht für eine bestimmte Szene 2-3 Mal nochmal hin und her fahren oder hin und her laufen. Das mache ich ganz, ganz selten. Oder dann sozusagen die Vor- und Nachbereitung und genauso so, man steht vor dem Kleiderschrank, holt sich seine Klamotten raus oder zeigt so, ja, was ziehe ich denn jetzt an? So, nee, das mache ich nicht. Ich ziehe mir irgendwas an, rauf auf den Bock und los geht's oder rein in die Schuhe und los geht's. Wenn ich da in irgendeiner Form Unterstützung bekomme, würde ich natürlich mich auch in dieses Abenteuer mal reinwagen. Und wenn man halt mit Mitte 50 erst mit sowas anfängt, warum nicht?
Ich glaube, wenn du das, was du bisher machst, also die Kommunikation oder die Infos von deinen Aktivitäten auf Strava oder auf Facebook, wenn du das auf Instagram oder so posten würdest, das wäre schon ein Selbstläufer. Ja. Wenn du dann noch zwischendurch eine kurze Story machst.
Ja, das würde sicherlich gehen und sag mal, das wird wahrscheinlich auch quasi dann auch so schön ein Selbstläufer werden, weil ich sag mal, ich habe früher überhaupt keine Fotos gemacht und bin jetzt auch seit 11 Jahren schon bei Strava. Davor war ich ja auch nicht untätig und das sind alles Dinge, die so noch mehr in der Unbekanntheit sind. Außer halt die Medaillen und die Urkunden, die ich im Laufen vor Strava schon mitgenommen habe.
Dazu kann ich sagen, ich habe mich bei einem von unseren letzten Gesprächen, da hat Jürgen gesagt, wenn es irgendjemanden geben würde aus der Wissenschaft, der mal herausfinden würde, was beim Jürgen da so im Körper passiert, oder warum er überhaupt in der Lage ist, das alles so zu machen, da würde er sich auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Also falls wir hier Wissenschaftler haben, die zufällig in dem Bereich unterwegs sind und einen coolen Probanden suchen, gerne melden.
Ja, genau. Also solange am Körper nichts dran rumgeschnitten wird, dann ist das alles okay.
Ein Pulsband würdest du anlegen, ja?
Ja, natürlich. Das würde ich dann auch wieder machen.
Wenn wir bei dem Thema das Ganze jetzt mal ein bisschen sportwissenschaftlicher versuchen zu betrachten, in Anführungsstrichen sportwissenschaftlicher, inwiefern, also andersrum, das Radfahren als anaerobe als aerobe Grundlage, die du dir geschaffen hast, ne? Also du wahrscheinlich auch, wenn du auf dem Rad sitzt, einen Puls, den haben die meisten Menschen im Ruhebereich nicht. Einfach durch die vielen, vielen Einheiten, die du dir reingefahren hast, im wahrsten Sinne des Wortes. Hast du im Vorhinein, bevor du dich auf bestimmte Wettkämpfe, die du dann vielleicht auch mit Ambitionen angegangen bist, speziell mit dem Rad vorbereitet, wenn du schon kein spezielles Lauftraining vorher machst? Oder ist es wirklich nein. Dir einfach in Anführungsstrichen Gott gegeben, was du da auf der Laufstrecke abfackelst?
Mit dem Rad, das Einzige ist halt, wenn ich einen Wettkampf habe, dann werde ich vielleicht nicht unbedingt den Tag vorher nochmal 100 Kilometer fahren. Dann sage ich schon, okay, mein normaler Arbeitsweg, dann maximal 50 Kilometer, damit ich ein bisschen was gemacht habe. und natürlich die Anreise zum Wettkampfort, wenn das jetzt unter 50 Kilometer ist, das kriege ich immer hin, also das fällt nicht auf. Aber mit dem Rad mich aufs Training vorbereiten nicht. Ich würde dann eher sagen, dass ich tatsächlich das Lauftraining schon ein bisschen, also nicht speziell für einen Wettkampf, aber wenn ich sage, okay, die Wettkampfsaison ist gerade voll im Gange, dann mache ich nicht immer dasselbe, sondern habe ein sehr abwechslungsreiches Programm, aber eben völlig intuitiv, so wie das Wetter ist, wie mir die Zeit ist und wie nach Lust und Laune. Also mal ist es eben tatsächlich nur in Jena die Paradiesrunde, das ist ein schneller Zehner, den kriegst du eigentlich immer hin. Dann Intervalle auf der Bahn, das mag ich nun auch nicht so sehr, aber wenn es von der Zeit her nicht anders ist, dann mache ich das mal. Dann lieber die Intervalle in der Landschaft, und da habe ich in Jena so vor 10 Jahren ganz oft die berühmt-berüchtigte Schindertour gelaufen. Das ist so ein Rundkurs von 27 Kilometern, wo du 6-mal in der Talsohle bist, 6-mal oben auf dem Berg und frisst dann da 1000 Höhenmeter. Also das tut schon richtig weh, aber das ist, fand ich immer sehr, sehr effektiv. Und sowas Ähnliches habe ich hier in der Heimat auch. Da sind es dann 24 Kilometer mit 10 Neigungswechseln und aber nur 600 Höhenmeter. Aber das ist trotzdem, das reicht schon. Und sag mal, das habe ich meine ganze Zeit, sag mal, zu meiner erfolgreichsten Läuferzeit relativ häufig gemacht. Und das habe ich immer als eine Art übersetztes Intervalltraining gesehen, weil ich versucht habe, bergauf wie bergab gleich schnell zu sein. Und da zieht das natürlich bergauf richtig gut Strom, und danach wissen die Beinchen auch wirklich, was sie gemacht haben. Und dann brauchst du auch nichts anderes mehr zu tun.
Ist das hier deine Kötschrunde, die du schon mal gegen und mit dem Uhrzeigersinn
läufst? Nein, also die Kötschrunde geht nur einmal rauf, einmal runter. Also es gibt eine Mellinger Schindertour rechts rum und links rum, und es gibt eben die Jena Schindertour, die ich aber bisher nur links rum gelaufen bin, die andersrum. Aber ich habe beide schon einige Jahre nicht mehr gemacht. Aber ja, also letztes Jahr habe ich so gesagt, ich müsste es mal wieder tun. Leider hier in der Gegend ist der eine Weg, der auch eh nur über eine Wiese ging, inzwischen eine Kuhweide und eine Pferdekoppel. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man sich da mit dem Weidezaun nicht verheddert und oder über einen umgeackerten, über ein umgeackertes Feld läuft. Das ist halt nicht ganz so schön. Und jetzt gerade nach der Schneeschmelze ist das alles nur Matsche. Also da geht es jetzt gerade nicht. Aber ich habe zumindest jetzt im Winter angefangen, in Jena auf einem Straßenkurs wieder ein paar Höhenmeter mir dort anzutun. Und letztens bin ich auch mal an die Landgrafentreppe gekommen und gesagt, das wäre eigentlich auch mal was Schönes, meinen Treppenlauf einfach mal zu machen. Weil das tut, glaube ich, auch richtig weh und ist nochmal richtig was, wie man den Kreislauf mal ein bisschen in Schwung bringt. Das könnte man sicherlich auch mal machen.
Da könntest du ja in, ja, ist es Radeberg oder in Radebeul? Das weiß ich, verwechsel ich jetzt gerade, weiß ich gar nicht genau. Gibt es ja den Treppenmarathon in Sachsen. Radebeul, ne?
Ja. Radebeul, die Spitzhaustreppe. Hm.
Ja. Die 24 Stunden.
Ne? Ja, genau. Genau. Jetzt da hätte ich viel Respekt davor.
Ja, ich auch. Gottes Willen. Also ich hätte aber eher vor dem Runterlaufen irgendwann Respekt da, dass du dich da nachts nicht auf die Fresse legst, nur weil du da die Konzentration verlierst. Genau. Jetzt könnte ich ja ketzerisch mal fragen, wenn ich mir deine Laufeinheiten auf Strava angucke, kannst du auch langsam laufen?
Ja, kann ich auch. Allerdings brauche ich da einen Partner dazu. Und gerne, also ich habe auch tatsächlich hier der Heimat eine nette Triathletin, die immer mal fragt, ja, können wir mal wieder? Und ich sage, ja, können wir machen. Und sie ist sich auch bewusst, weil ich ja dann auch sage, ich freue mich drauf, eine Einheit mit dir, dass ich eben wirklich auch mal langsam laufe, weil auch das ist tatsächlich wirklich wichtig. Weil das hatte mir die Daniela Oemus, ist ja auch fast weltweit bekannt, die hatte mal so einen schönen Spruch geprägt, wenn du den langsamen Lauf etwas schneller läufst und den schnellen Lauf etwas langsamer läufst, wirst du immer gleich schnell laufen und dich nie verbessern. Also dieser Spruch ist wirklich Gold wert. Und ich sag mal so, bewusst mit nur einer 6er Pace laufen, das kann ich nicht. Also das geht nicht. Also ich brauche da tatsächlich einen langsamen Partner, den ich dann zutexten kann. aber so, ich sag mal, vorletztes Jahr, wo ich wenig laufen war, da hatte ich tatsächlich auch selbst Trainingseinheiten, die sind halt nur noch mit 5 Minuten gelaufen, weil ich es einfach nicht besser hingekriegt habe. Aber wie gesagt, 6 Minuten, da brauche ich schon wirklich jemanden, auf den ich dann Rücksicht nehmen muss. Und da würde ich auch, wenn ich tatsächlich mit Partnerinnen unterwegs bin, ich nehme da auch 100%ig Rücksicht. Wenn sie halt langsam sind, dann das, die einzige Rücksicht, die ich halt nicht nehme, dass ich Leute halt wirklich nur zu labere. Weil bei dem Tempo kann man dann sehr schön quatschen.
Das dann Zone bei mir, ich kann nicht mehr reden.
Ja, genau. Wo, also du hast ja jetzt gesagt, ne, du hast dich, du fokussierst dich gerne auf die kleineren, auf die regionalen Veranstaltungen. Ja. Ein Berlin-Marathon wäre jetzt nichts für dich. Würde dich, nee, gehen wir mal davon aus, da stehen keine 4.000, 5.000, 6.000 Leute an der Startlinie, die lassen wir mal ganz kurz weg, würde dich sowas wie der UTMB beispielsweise in Chamonix reizen? Also irgendein schöner, toller Trail-Ultramarathon?
Ja, also da hätte ich wahrscheinlich auch zu großen Respekt. Also selbst habe ich natürlich im Training auch so ein paar alpine Läufe in der Vergangenheit absolviert und da hatte ich auch tatsächlich mich auch mal mit alpinen Läufen geliebäugelt, aber es ist halt nie dazu gekommen. Ich sag mal, ich bin schon in der Lage, irgendwo auch einen alpinen Lauf mit 2.000-3.000 Höhenmetern zu machen. Mehr habe ich einfach nie gekonnt oder nie geschafft. Also ich glaube, das weiteste waren mal 30 Kilometer mit, ja, ich weiß nicht, Ausgangspunkt waren 1.400, höchster Punkt war 2.800 und dazu. Daneben gab es halt 8 Gipfel, die alle schön quasi auf einem Kamm aufgereiht waren. Also es war dann ein ständiges Auf und Ab. Und da weiß ich auch noch, quasi wenn, wo es dann von dem Grat wieder runterging, also da habe ich schon gemerkt, oh, das war eine fette Hausnummer. Also da war ich dann schon richtig breit danach. Ja, und also jetzt so ein alpinen Ultra-Trail, ich habe es nie probiert. Und das Einzige war, ich war mal, das war 2019 für die Trans-Gran Canaria, die 64 Kilometer damals gemeldet. Und da hat es mich 3 Tage vorher mit einer richtig bösen Bronchitis sowas von ausgenockt. Da war ich dann 4 Wochen krank danach. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich vielleicht was davon berichten können.
Das hätte ich dir von Herzen gewünscht, aber dann kommt das bestimmt irgendwann nochmal wieder, was das angeht. Aber die Trans-Gran Canaria gibt es ja trotzdem noch in verschiedenen anderen Streckenlängen, ne?
Die Trans-Gran Canaria gibt es als solches gar nicht mehr. Also es gibt irgendwie ein Alternativrennen jetzt im Herbst, aber das im Frühjahr ist wohl nicht mehr. Aber ja, ich habe mich auch nicht mehr damit beschäftigt.
Mhm. Das müssen wir mal gucken, weil eigentlich
aber du wolltest
dieses Jahr Ende Februar, Anfang März statt. Aber egal, gucken wir nochmal nach. Mich würde interessieren, was macht für dich den Reiz in Richtung Fahrrad aus, da die Leidenschaft zu entwickeln? Und was macht für dich den Reiz beim Laufen aus? Sind das unterschiedliche Leidenschaften, die da hochkommen? Oder ist es der Ausdauersport in Gänze?
Nee. Also ich denke mal, wie gesagt, alles, was hier aufgebaut ist, bis auf diese eine Trophäe, die ich mal vom Fahrradfahren von einer Laufkumpeline bekommen habe, sind das alles Medaillen, die ich beim Laufen bekommen habe. Wie gesagt, das hier alles die Finisher-Medaillen, drüben auf der anderen Seite die ganzen Meisterschaftsmedaillen. Im Laufen bin ich verdammt erfolgreich gewesen. Und vielleicht heute in der Altersklasse immer noch einigermaßen erfolgreich. Beim Radfahren, der einzigste Erfolg ist, dass ich eine ungebrochene Ausdauer habe, aber ich habe nie Radrennen mitgemacht, habe, glaube ich, 3-mal eine RTF mitgefahren und sonst ist für mich das Radfahren eher so das Entdecken neuer Gegenden oder überhaupt so, ich komme mit dem Rad irgendwo hin, wo man nicht mal mit dem Auto hinfahren würde, weil es einfach zu weit ist. Das ist sozusagen der Reiz beim Radfahren, während beim Laufen wieder, ich weiß, dass ich da halbwegs erfolgreich bin und ich würde auch nur an den Start gehen, wenn ich weiß, ich habe hier eine Chance, wenigstens unter den ersten 3 in der Altersklasse zu kommen. Also auch das gelingt mir nicht immer, aber ich würde jetzt zum Beispiel, das ist eben auch, weshalb ich eben nicht in Berlin antreten würde, ich muss es mal andersrum sagen. Der Björn hat es vorhin mal ganz kurz gezeigt, diesen gläsernen Pokal. Das ist, den habe ich beim Einstein-Marathon in Ulm mitgebracht. Und das hätte ich auch nie erwartet. Dort, da habe ich den Einstein-Marathon damals als Gesamtdritter gefinisht. Also das war jenseits meiner Vorstellungskraft. Also ich hatte auch gedacht, ja, wenigstens die Altersklasse willst du was reißen, aber dass ich den Gesamtdritten mache, das hätte ich nie gedacht. Und am selben Tage war der Berlin-Marathon gewesen, 2015, das war Mitte September gewesen. Und ich habe dann wirklich mal die Ergebnisse vom Berlin-Marathon angeguckt, da hätte ich mit der gleichen Zeit, ich glaube, im Gesamten wäre ich irgendwo im 100er-Bereich gewesen, in der Altersklasse auch irgendwo unter ferner liefen. Und ja, wenn du weißt, ja, du bist da irgendwo ein Statist von 20.000 irgendwas, also das macht für mich dann keinen Reiz mehr aus. Obwohl die Stimmung vielleicht in Berlin anders ist als in Ulm, aber also Rennen, da kommt dann wirklich das Kämpferherz raus. Und wenn ich da nicht weiß, dass ich da nichts reißen kann, dann gehe ich da nicht hin. Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen Einbildung, krass, aber ja.
Ich finde es spannend, weil diese kompetitive Art, die da rauskommt, ja. Also ich meine, alleine die Aussage, ich war irgendwo Platz paar 100 von 20.000, 30.000 Laufenden in Berlin. Ja. Also die, da bist du ja trotzdem prozentual, ne, im elitären Bereich. Und das meine ich ernst beim Berlin-Marathon. Der Ulm ist ja wahrscheinlich deutlich hügeliger, ne? Berlin ist ja komplett flach wie irgendwas, ja, wie der Pokal.
Ulm ist auch flach.
Ulm ist auch total flach. Und darf ich die Geschichte zu Ulm erzählen? Die ist nämlich auch, fand ich
wirklich
spannend.
Gerne.
Also zu Ulm bin ich auch nur gekommen, weil der Arbeitgeber, es gibt ja nun quasi neben Zeiss in Jena auch in Oberkochen eine Zweigstelle. Und der Arbeitgeber finanziert das in Form dessen, dass er die Startgebühren und eventuell auch für ein T-Shirt seine Angestellten dorthin schickt. Und ich sage, okay, Zeiss Jena wie Oberkochen ist ja eigentlich ein von Zeiss. Dürfen wir aus Jena auch mit dran teilnehmen? Ja klar, geht das. Und da hatte mir der Chef auch noch einen Mietwagen organisiert. Ich musste nur das Benzin bezahlen und auch die Unterkunft, weil das hätte man früh nicht geschafft, von Jena aus dahin zu fahren. Aber Startgebühren wurden bezahlt, es gab ein Zeiss-Shirt, gab eine Zeiss-Laufhose und es gab massenhaft Zeiss-Kollegen, die ich alle natürlich überhaupt nicht kannte und sonst ganz, ganz viele andere Leute auch. Und so bei der Anmeldung, da das eben über den Arbeitgeber war, waren alle im Startblock C oder D und ich sage, nee, ich will ganz vorne. Ja, kein Thema, haben sie mir ein A draufgeklebt, war ich ganz vorne. So, super. Und dann startet der Halbmarathon und die Marathonstaffel und der Marathon gleichzeitig. Es war bestenfalls zu erkennen an der Farbe der Startnummer, wer läuft was. Und der Micha Bär, als Vereinskumpel, der sagte mir, er ist ein Jahr davor dort gelaufen, die ersten 5 oder 6 Leute bekommen eine Fahrradbegleitung dann irgendwann. Und ich sage, na, das ist doch was. Ja, so die ersten 20 Kilometer war kein Gedränge, es war voll. Man hat immer Läufe um sich drumherum gehabt und es ging durch die Stadt. Das war eigentlich wirklich schön, lief sich auch wirklich gut. Viele Leute, die halt ihre Angehörigen anfeuern und so, das ganze Publikum, das ist halt schön. Und ja, nach 20 Kilometern läuft man an der Donau quasi so eine Art Weg bis zu einem Turm, umrundet den Turm und läuft dann wieder zurück. Und dort habe ich gesehen, aha, es kommen die Radfahrer und bei den Radfahrern stand auch dran, erster Mann, zweiter Mann, dritter Mann und fünfter Mann. Und dann kamen noch 2 Leute und dann kam für mich die Wende. Ich sage, aha, du bist Platz 7. So, den Platz 6 habe ich mir ungefähr bei 27 Kilometern geholt und der arme Mann, der hatte schon ziemlich schwer geschnauft und hatte keinen runden Gang mehr. Ich sage, okay, das ist mein Glück. Okay, dann war ich wieder relativ lange alleine, bis ich so an die Versorgungsstation Kilometer 33 rangekommen bin. Da habe ich vorne schon gesehen, aha, da läuft der mit der ersten Fahrradbegleitung. Ja, und das war dann wiederum mein Vorteil, dass ich einen Marathon trocken schaffe. Der Kollege muss an der Versorgungsstation zum Trinken anhalten. Und die Radbegleitung auf einmal, huch, was ist denn jetzt los? Ich sage, nee, los, komm mit. So, damit hatte ich mir quasi das 5. Fahrrad geholt. Und das war auch interessant. Die Männer hatten Ladies als Radbegleitung gehabt. Und ja, die Dame, ich habe gesagt, fahr 10 Meter vor mir, damit ich immer was habe, wo ich hinterher rennen kann. Und so bei Kilometer 38 war dann da vorne Platz 4 zu sehen. Ich so gesagt, okay, 100 Meter vorher, habe ich gesagt, kannst du schon mal vorfahren, kannst den Wechsel ankündigen. Und die dann auf Platz 4 gewesen ist, das war so ein richtig drahtiges süddeutsches Kampf-Vibe gewesen. Also die hat gepusht ohne Ende und das war, also das hat mir wirklich nochmal so viel Energie gegeben, obwohl eigentlich der Körper auch schon leer war. Und ja, die hat mit allen möglichen Dingen mich motiviert und als ich tatsächlich dann im Bereich des Bahnhofs, ich wusste, jetzt ist es fast vorbei, mich umgedreht habe, da hat die mich fast zur Sau gemacht. Du sollst nach vorne gucken, du sollst rennen und wehe, du drehst dich noch einmal um. Das fand ich ja wirklich so, oh, also da habe ich richtig Angst vor der gekriegt. Und dann war es tatsächlich so, vielleicht so 500 Meter vor der Ziellinie mussten die Radfahrer dann raus. Und ich sehe doch tatsächlich da vorne den Platz 3. Und ich sage, also jetzt oder nie, also jetzt kannst du nichts mehr falsch machen. Ich habe alles, was noch in dem Körper drin war, ja, noch motiviert und habe den Kollegen dann auf, ja, 200 Meter vor der Ziellinie noch erwischt und er hatte keinen Widerstand mehr entgegengebracht. Also das war so, es war sicherlich fies von mir, dass ich den so kurz vorm Ziel noch eingesammelt habe, aber sagen wir, das war es mir wert, hier ja quasi dann in der Gesamtwertung dann den dritten Platz zu holen. Und das war schon echt eine Wahnsinnserfahrung gewesen.
Ja, genau. Das glaube ich dir. Die wird uns wohl immer vergönnt bleiben, Björn, oder?
Also, da kann ich sagen, 2014 war der Ulmer Einstein Halbmarathon auch mein erster offizieller Halbmarathon gewesen. Also von daher weiß ich, ich kenne die Strecke und könnte das jetzt ein bisschen nachverfolgen. Mhm. Aber wie ich im Ziel war, keine Ahnung, welchen Platz. Halbmarathon war ich auch fix und alle, aber ich bin angekommen.
Krass, die Welt ist echt ein Dorf, das gibt's ja gar nicht. Wie bist du denn nach Ulm gekommen? Also in dem Moment.
Wir sind ja auch ein großes Unternehmen, also mein Arbeitgeber, und wir haben in Ulm auch eine Einrichtung. Und da hatte die Einrichtungsleitung einfach angefragt, weil die mitbekommen haben, dass wir halt hier so Firmenlauf unterwegs sind, ob wir nicht Lust hätten. Und da waren wir da mit 4, 5 Kollegen mit Pasta-Party in der Einrichtung und haben auch die zwar nicht die Unterkunft, aber die Startgebühr bezahlt bekommen mit Laufshirt und dann nachher noch After-Run-Party mit Massage. Also das war schon ein cooler Einstieg.
Jetzt stell dich mal vor, das wäre im gleichen Jahr gewesen. Das wäre, also dann würde ich ja jetzt richtig mich freuen. Ja, ja. Jürgen hätte gewonnen und den Marathon und das wäre klasse gewesen.
Ich glaube, so richtig viel habe ich mit dem Björn damals noch nicht gehabt. Ich weiß nicht, wann wir uns tatsächlich über Strava dann gefunden haben. Ich weiß nur, eben auch 2015 bei der Abschlussveranstaltung vom Saale Cup, da hatte mich der Björn dann irgendwo abgefangen und so von wegen, wie war deine Bestzeit vom Marathon? Und das wusste ich damals noch, 2,45 und ein bisschen Quetsch. Und da quasi ehrfurchtsvolle Blicke von dem Tisch. Und ja, also wahrscheinlich habe ich mich da tatsächlich nicht ganz so deppert angestellt.
Ich glaube nicht, Jürgen. Das hört sich alles nicht so an. Ja. Jetzt haben wir 2026. Du hast letztes Jahr 40.000 Kilometer Fahrrad unter die Füße gebracht. Ja. Das wollen wir an der Stelle auch nochmal fallen lassen oder gedroppt, wie die Jugendlichen heute sagen würden. Ja. Also allein diese Zahl ist schier unglaublich. Hast du eine Zahl, wie viele Laufkilometer noch dazu kamen letztes Jahr ungefähr?
Ja, also letztes Jahr waren es ziemlich genau 1.600 Laufkilometer. Oder vielleicht 1.610 oder sowas. Also ich hatte tatsächlich zum Jahresanfang gedacht, naja gut, es geht jetzt wieder ein bisschen besser, weil ich sag mal, ich hatte wirklich mit den Knien Probleme, die sind auch wirklich kaputt. Und habe mir so gesagt, na, du willst wenigstens jeden Monat 100 Kilometer laufen. Und das ging im Januar, ging es. Im Februar hatte ich dann wieder ein bisschen Sorgen mit der Achillessehne gehabt, da ging es halt nicht. Im März ging es auch nicht so gut. Im April habe ich dann wieder 80 Kilometer geschafft und auf einmal waren keine Schmerzen mehr da und es hat sich dann so bei 130 bis 150 Kilometern eingepegelt. Und ja, wie sie aus den anfänglich 1200 gedachten, habe ich dann gesagt, okay, 1300, also wegen 13, bin ja überhaupt nicht abergläubisch, das willst du nicht haben, also 1400 müsste gehen. Und dann sagt er, okay, also wenn du es jetzt so weitermachst, dann überspringst du die 1500 auch noch und es wären 1600 und das ist es tatsächlich geworden. Und natürlich habe ich auch mal geguckt, weil ich sag mal, ich schreibe ja so bei bestimmten Highlights bei Strava auch immer mal einen Bericht. Ich müsste, wenn es jetzt einigermaßen gut geht, so ungefähr zur Jahresmitte 20.000 Laufkilometer in 15 Jahren haben. Das ist so Vorausschau. Also im Moment bin ich bei 19.400 irgendwas.
Krass. Aber ich hätte das auch alles mal tracken müssen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal meinen Strava-Account gewechselt oder irgendwie das alte Passwort nicht mehr gehabt. Und es ging nicht mehr, wieder einen neuen geholt. Das war 2020. Und seitdem bin ich gerade mal bei 14.190 Kilometern seit 2020. Okay. Also,
naja,
aber gut, keine Fahrradkilometer halt maßgeblich dazu. Ne? Das sind schon alles beeindruckende Zahlen, die wir da bei dir hören. Das ist schon klasse. Was steht denn 2026 an als Laufhighlight für dich? Hast du sowas oder kommt es dann aus dem
Ägypterhaus-Bereich? Ich habe eins. Also ich sag mal, das, was ich offiziell verkünden kann, wo wahrscheinlich nicht viel schief geht, bei wieder vielen Läufen des Thüringen-Cups mitzumachen. Und natürlich, solange alles gesund und heile bleibt, auch die Altersklasse im Thüringen-Cup zu holen. Das ist so mein erklärtes Ziel. Da geht es am Ende auch für den Verein und Vereinswertung und sowas. Dann habe ich noch ein sehr,
welcher,
sehr
welcher Verein ist das? Ziel. Für welchen Verein läufst du?
Blau-Weiß-Bürgel.
Okay, damit wir das auch nochmal gesagt haben hier.
Gut. Ja, genau. Also,
wir werden den Verein auch verlinken, weil da hat der Jürgen vor kurzem erst einen schönen Bericht verfasst über seine Läuferhistorie. Genau. Das lohnt sich auf jeden Fall, den sich durchzulesen.
Mhm. Genau, ja, da hatte ich drüber geschrieben, weil vor inzwischen schon einem Jahr, es ist seit 10 Jahren gewesen, dass ich im Verein bin, habe ich gesagt, okay, hier kann man mal einen Rückblick machen. Ja, ich habe dieses Jahr noch was vor. Noch bin ich selbst nicht davon überzeugt, ob das wirklich geht. Also da muss ich tatsächlich noch ein bisschen trainieren und deshalb halte ich dazu auch noch die Klappe, weil wenn ich den Mund zu groß aufmache, dann geht das schief. Ihr werdet es bei Strava sehen oder eben auch nicht. Ja, deshalb, ich habe manchmal schon mal irgendwo was angekündigt und wie gesagt, entweder krank geworden oder es ging dann doch nicht oder aus welchen Gründen auch immer manche Dinge schief gehen. Deshalb müsst ihr mal nachsehen, dass ich da dann die Klappe halte.
Na, wir lassen uns überraschen und da würde ich sagen, du bist herzlich eingeladen, auch ein drittes Mal mit uns dann nochmal hier.
Aller guten Dinge. Aller guten Dinge sind drei, ne?
Ja, klar. Also ich weiß nur, wo wir uns da halt im Paradies getroffen haben, es war mal so das Interesse auch da. Wenn ich nicht gerade Rad fahre oder renne, dann bin ich eben sportlich auch in den Bergen unterwegs als Bergsteiger, Bergwanderer. Habe auf meiner Referenzliste auch schon ganz, ganz viele Berge stehen, die ich halt erwandert habe. Auch viele, die selbst Einheimische nicht kennen, weil sie nur zu exotisch sind. Und der kleine Exkurs in die Bergsteigerei, also alles, was so bis eine Zweierschwierigkeit ist, die man gefahrlos noch selber alleine machen kann, das kann ich auch. Und ich habe eben dafür auch keine Partner, also deshalb gehe ich auch nicht auf Gletscher und wenn eben die Schwierigkeit zu fett ist, dann sage ich, nein, das ist da nichts für mich, dann gehe ich da eben auch nicht hin, aber wo ich eine reelle Chance habe, eben auch einen Berggipfel zu erreichen, dann ist das eben auch ganz was Hübsches, also auch darüber könnte ich sicherlich auch mal einiges erzählen.
Oh ja, und besonders, du fährst auch gerne mit dem Rad.
Natürlich.
Bis an den Startpunkt.
Ja, klar.
Die Schuhe baumeln über den Lenker.
richtig. Das, dazu.
Vielleicht müssen wir das auch so eine Chance. Vielleicht, Vielleicht müssen wir das für alle, die die erste Folge noch nicht gehört haben, mit Jürgen nochmal kurz erzählen. Ne? Jürgen arbeitet Vollzeit. Das nur für alle zur Einordnung. Bei der ganzen Masse an sportlichen Aktivitäten und das Herausragende an Jürgen ist ja nicht nur seine körperliche Fähigkeit, sondern auch seine unfassbare mentale Disziplin. Ein Großteil dieser Aktivitäten, und das ist das, was mir jeden Abend ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn ich mal wieder sehe, so wie, glaube ich, vor 3 oder 4 Tagen, Jürgen ist einfach nach der Arbeit mal nach Berlin gefahren von Jena aus. So, also das nur nochmal zu einordnen für Leute, die das jetzt gar nicht so sagen, was arbeitet der Mann überhaupt, was macht der, wo nimmt er die Zeit her? Der macht das nach seinem Vollzeitjob und deswegen Hut ab, lieber Jürgen, und sehr gerne ein drittes Mal dann zum Thema Wandern und Bergsteigen. Ja,
gerne.
Unterschrieben hier.
Gerne.
Gerne, jetzt deine Geschichte, Entschuldigung.
Ja, genau. Ja, und zwar, es war ja letztes Jahr mein Bergurlaub, tatsächlich auch am Freitag nach der Arbeit losgefahren. So, weiß nicht, um 3, um 4. Und ich wusste, in 24 Stunden wirst du in Sölden sein. Also es hat nicht ganz gereicht. Also ich habe deutlich länger gebraucht, weil die Müdigkeit kam dann über Nacht und hat mich aufgehalten. Zum Teil auch der Wind hat mich aufgehalten. Und was ich dann überhaupt nicht mehr für voll genommen habe, die letzten 40 Kilometer ist ja nur noch bergauf. Und da frisst man dann eben auch noch mal, weiß nicht, über 1000 Höhenmeter. Und wenn man dann ausgebrannt ist, das geht dann eben nicht mehr gut. Aber sei es, wie es sei. Ich hatte mir eine schöne, einfache Pension in Sölden rausgesucht. Mir reichte ein Bett, ein Frühstück und das ist mir völlig ausreichend. Ich brauche eben auch im Urlaub kein 4-5-Sterne-Hotel, sondern ein normales Mittel reicht. Und so, ich glaube, nach der zweiten oder dritten Tour komme ich zurück in die Pension. Draußen saßen ein paar Gäste, wir haben uns über den Tag unterhalten. Und es kam ein Radfahrer dort auch an und der sprach mich mit dem Namen an. Ich guckte den verdutzt an. Woher kennst du mich? Na, von Strava. Ich bin der Thomas aus Kaiserslautern. Ich die Augen ganz groß verleiert, sag, du hast mich jetzt hier erkannt. Sag, ja, du zeigst auch manchmal Bilder von dir. Ist schön, dich kennenzulernen. Und es war ein herrlicher Abend. Also wir haben uns wirklich schön auch unterhalten und ich fand das so cool, dass da man trifft sich fernab der Heimat und findet sich zusammen und der hat mich erkannt und das fand ich echt unheimlich schön. Und dann, der war dort auf Rundreise, sind auch mal so, hat das Simmelsjoch gemacht und ich weiß nicht, wo er dann noch lang gefahren ist. Und der war einfach auf einer 6-tägigen Rundreise gewesen. Fand ich total schön. So völlig, völlig unvorbereitet, dass man sich da begegnet ist.
Ja, vielleicht schaffen wir es ja jetzt durch die zweite Folge auch noch mehr Menschen auf dich aufmerksam zu machen, die dich dann bei den nächsten Urlauben auch erkennen und ihr dann einen gemeinsamen netten Abend verbringt, weil das ist doch im Endeffekt das Beste, was passieren kann, die Leidenschaft des Sports so zueinander zu bringen. Perfekt.
Also das fand ich wirklich, wirklich total cool.
So, jetzt, ich habe eben auf die Uhr geguckt, wir haben jetzt 1 Stunde, 10 Minuten. Und da kommt mir der Gedanke, auf der Fahrt hierhin, die Sonne schien, 14 Grad draußen, habe ich gedacht, Mensch, wenn ich jetzt nicht hier sitzen würde oder wir, dann wäre der Jürgen bestimmt auf irgendeinen Feierabend-Hunder da.
Ja, das wäre heute gewesen, ja.
Aber ich habe den Wetterbericht mir angeguckt, morgen dann bestimmt, oder?
Genau, also entweder morgen oder übermorgen, da muss ich mal in den Körper reinhorchen. Ich wollte irgendwie noch mal einen Halbmarathon laufen und den anderen Tag irgendwie einen Hunderter machen. Das ist so das, was ich mir gedacht habe. Und weil Monatsende ist, muss ich mal ein bisschen wegen den Überstunden aufpassen. Also Freitag oder Sonnabend könnt ihr bei Strava gucken. Da wird es wahrscheinlich wieder was Hübsches zu sehen geben.
Thomas, wir müssen einfach gucken, in welche Richtung der Wind ist.
Der Wind weht. Pass auf, Jürgen, ich habe letztes Jahr, ich musste 6 Tage brutto, 4 Tage netto permanent an dich denken und du warst ein sehr oft genutztes Gesprächsthema, weil ich mit meinem lieben, guten Freund Robert zusammen eigentlich von Hamburg an den Chiemsee wollte, aber wir dann leider in Kulmbach abbrechen mussten und wir nur Scheißwetter hatten. Es hat gegossen, es hat gestürmt und es kam immer von vorne und wir sagten die ganze Zeit, siehste, dem Jürgen wäre das nicht passiert, der hätte den Wetterbericht gecheckt, der wäre einfach andersrum Richtung Hamburg gefahren.
Genau. Ganz, ganz genau so ist das, ja.
Und das war wirklich so, auch, kein Running, sondern ein Driving-Gag in dem Moment, ja.
Ja. Selbst, was würdest du meinen, wie ich zu dieser Kroatien-Tour vor fast einem Jahr gekommen bin? Ich meine, über 14 Tage.
Dem Wind geschuldet?
Ja, genau. Also dem Wind und den Temperaturen geschuldet. Und es war ja zu Ostern hier relativ schlechtes Wetter, wo ich gestartet bin. Und die ersten 2 Tage war windstill. Da hätte ich überall hinfahren können. Aber Polen hatte damals einfach das wärmere Wetter gehabt und damit hat Polen gegenüber Südfrankreich gewonnen. Und ich sage, ich bin einfach losgefahren und habe dann jeden Abend in der Pension geguckt, wo geht der Wind hin, wo ist eventuell Regen zu erwarten. Und dann das, okay, in die Richtung könntest du ungefähr. Und dann bei Booking geguckt, wo ist in ungefähr 200 Kilometern eine Pension, irgendwas Hübsches, wo man halt unterkommen kann. Und so habe ich diese ganzen 14 Tage organisiert. Und ich habe damals auch, ich bin ja auch nach Budapest gekommen und habe Budapest nur aus dem Grund angesteuert, weil von Budapest, also in Ungarn fährt der Flixbus relativ wenig oder ist dort nicht stark vertreten. Und der Tag vor und nach Budapest war wirklich Regen angesagt. Und ich sage also, okay, Regen machst du nicht. Das ist für mich ein absolutes Ausschlusskriterium. Und ich sage, gut, es ist noch zweifelhaft, aber fährst erstmal nach Budapest, da kannst du vernünftig übernachten. Und wenn es wirklich den nächsten Tag so ein schlechtes Wetter ist, dann setz dich in den Flixbus, fährst nach Maribor oder nach Triest oder was weiß ich, wo es halt das Wetter schön gewesen wäre und dann wäre das gegangen. Und in der Tat hat sich dann wirklich rechts und links der Donau ein relativ breites Regenfenster oder eine Regenlücke ergeben. Und so bin ich dann wirklich in einer ziemlich trostlosen Gegend in den Süden Ungarns gefahren. Aber ich bin wenigstens dem Regen einfach entkommen. Und danach war die Welt wieder in Ordnung. Und und dann ging es wieder, ja, wo geht der Wind hin? Und mich hat doch tatsächlich der Wind nach den 2 Tagen zwei Wochen mehr oder weniger wieder nach Hause getrieben. Also das war wirklich ganz viel Glückssache auch gewesen, dass das alles so gut gepasst hätte. Aber andersrum, wenn das halt nicht gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich noch weiter in den Süden Italiens gefahren und dann eben mit dem Bus zurück. Also ich mir 2-3 Tage Gegenwind an Tour, also dann nutze ich lieber die öffentlichen Verkehrsmittel, die mir dann, sagen wir, da ein bisschen helfen.
Also ich glaube Björn, wenn mehr Menschen so wären, ja, dann wäre die Welt deutlich besser, dann hätten wir ein deutlich entspannteres Gesellschaftsbild in vielen, vielen westlich geprägten Ländern. Das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort, um das alles alles erstmal sacken zu lassen, dass wir jetzt die letzte Stunde aufgenommen haben hier. Und nochmal alle, die den Videostream gucken, beziehungsweise uns jetzt vielleicht bei Spotify und Co. hören, dann schaut euch trotzdem bei YouTube ergänzend das Ganze nochmal an. Guckt auf den Tisch. Also ich ziehe die Kappe und verneige mich wirklich Respekt vor der Leistung, vor der kompetitiven Kraft, die da in dir schlummert und die du auch vor allen Dingen auf die Straße bringen kannst. Toll. Gratulation.
Ja, ganz, ganz vielen lieben Dank.
Und ich hatte gestern oder vorgestern habe ich Jürgen gefragt, wie er denn von Berlin zurückgekommen ist mit dem Zug. Und wir haben so ein bisschen hin und her getextet und dann hat er einfach geschrieben, einfach mal machen.
Ne? Ja. Ja, genau. Also ich meine, so natürlich das einfach mal machen, das ist immer so, ja, das ist für mich täglich Brot. Also ja, sind wir 300 Kilometer zu fahren, das ist nichts Weltbewegendes. Also die Bedingungen müssen halt passen. Und mit Berlin, ich hatte Schiebewind gehabt. Das war das, was gepasst hat. Ich hatte aufzupassen, dass ich, sag mal, möglichst nicht lange nach Mitternacht mich noch draußen aufhalte, weil dann war ein Regengebiet oder ein Schneegebiet zu erwarten. Und jetzt im Winter, wo es verdammt kalt ist, willst du auch nicht lange an dem Zielort bleiben. Man friert dann auch. Also solange man in Bewegung ist, ist das alles okay. Aber sobald du zur Ruhe kommst, fängst du einfach nur an zu frieren. Und ja, es gab eben tatsächlich in der Nacht um 3 einen Regionalverkehr, der von Berlin mich wieder nach Hause gebracht hat. Und insofern war das Thema Schlechtwetter überstehen im Zug überhaupt kein Thema. Berlin hat große Bahnhöfe und ich habe dann wirklich die letzte Stunde am Ostbahnhof bei McDonald's gesessen, habe mir was gegessen, habe dann ein bisschen auch Social Media gemacht, Strava gemacht und habe dann dort gewartet bis 5 Minuten vor Abfahrt von dem Zug und dann bin ich wirklich erst in die Kälte raus, auf den Bahnsteig zukam, in den Zug rein und dann war ich sofort im Traumland gewesen und habe mich dann von der Bahn nach Hause kutschieren lassen.
Ah, herrlich. Also, wie können wir denn besser den Podcast heute abschließen, oder?
Ja, mit einem Loblied auf die Deutsche Bahn. Perfekt.
Ja, also wirklich, und ich muss auch sagen, es hat mit zweimal Umsteigen wirklich auf die Minute pünktlich alle drei Züge, hat alles super gepasst. Nachts ist natürlich auch nichts los. Man ist da relativ alleine im Zug und das war so, also so wie es eigentlich sein müsste, hat man sich gefreut, dass es wirklich mal so gewesen ist. Das fand ich auch wirklich sehr, sehr schön. Ja, genau. Und dann komme ich hier zu Hause an und die Straße ist nass und es waren aber wenigstens schon 5 Grad. Während ja auf dem Weg nach Berlin, die Sonne ist ungefähr nach 100 Kilometern untergegangen, also hatte ich noch 180 Kilometer im Dunkeln zu fahren und da war es komplett nur 0 Grad. Also es war einfach wirklich kalt.
Ja, da haben wir wieder die
Thomas, mentale genau Stärke. Dein Ding. Ne?
Ja, genau, genau mein Ding. Deswegen fahre ich jetzt nach La Palma zum Wettkampf. Da ist wenigstens hoffentlich schönes Wetter. Jungs, ich danke euch ganz herzlich für die Zeit und ich hoffe, dass wir hier, aber davon bin ich überzeugt, wieder allen Zuhörerinnen und Zuhörern was Schönes auf die Ohren gegeben haben.
Na, auf jeden Fall. Ja, ja. Gut, und ja, und ich danke natürlich ganz sehr, dass ich bei euch zu Gast sein durfte und hoffe natürlich auch auf viele interessierte Zuhörerschaft und ja, dass es quasi auch bei eurem Projekt quasi auch mehr Zuspruch auch gibt, dass sich auch die Welt besteht ja auch aus anderen Sportlern, die auch alle ihre Qualitäten haben, die auch alle ihr Bestes geben und ihre eigene Marke haben und auch die verdienen es tatsächlich über euren Kanal hier Aufmerksamkeit zu erlangen und insofern kann ich nur sagen, ich würde mich freuen, wenn quasi durch mein Beisein hier ich wieder da ein bisschen für euch auch Werbung machen kann.
Ja, Gänsehaut. Oh, danke. Das nehmen wir an. Dann schicken wir euch raus aufs Rad, Jürgen. Ja, gerne.
Ja, genau. Also was ich auch noch sagen will, auch wenn das manchmal vielleicht im Wettkampf oder auf der auf dem Treppchen oder sowas vielleicht anders aussieht, ich bin auch ein ganz normaler Mensch. Ich habe tatsächlich außer ein paar Zahnimplantaten ist noch alles komplett original. Da ist, weil viele sagen immer eine Maschine und was weiß ich was. Nein, komplett aus Fleisch und Blut. Und ich habe auch so meine Gedanken, meine Gefühle und alles drum und dran. Also ich bin hier nichts Besonderes. Also das würde ich mir auch niemals im Jahr einbilden, hier irgendwie so völlig abgehoben zu sein. Also selbst wenn der ein oder andere quasi das hier hört und sagt, ja, mit dem würde ich gerne mal überhaupt kein Thema über Strava, über Björn und Thomas anfragen. Ich freue mich auch immer mal über Begleitung oder über nette andere Kontakte. Da bin ich völlig offen und ich habe auch kein Problem mit langsameren Läufern unterwegs zu sein, mit Gleichstarken oder mit Radfahrern, welcher Klientel auch immer. Ich mache den Kram eigentlich nur alleine, weil ich selber eben auch kaum auf andere Leute zugehe.
Genau, das ist der Aufruf hier mit Stadler und Jürgen. Du magst ja viel sein, ne? Du magst ein schneller Läufer sein, du magst ein total bekloppter Ultracycler sein, im liebsten Wortsinne genannt. Aber abgehoben bist du definitiv nicht.
Nein, das will ich auch gar nicht sein. Wirklich, also das muss ich auch wirklich mal so sagen. Nein, also selbst wenn dieser Eindruck mal entstehen sollte, nein, das will ich nicht, das bin ich auch nicht. Nein,
ich glaube, also zumindest ich habe den bisher nicht so wahrgenommen. Das kann ich so spiegeln auf jeden Fall.
Also, ja, also das Einzige, was eben wirklich ist im Wettkampf, da kenne ich dann wirklich keine Freunde mehr.
Gut. Also
das ist das Einzige, also wenn es dann darum geht, um Medaillen und Plätze, da das ist wirklich das Einzige. Davor und danach ist alles schön, aber während des Wettkampfs
kämpfen. Also Björn, das Schöne ist ja, wir können immer mit Jürgen zusammen Wettkämpfe machen. Da wir ihn sowieso nie sehen, weil er ganz vorne ist, können wir ihn auch nicht als Freund verlieren. Demzufolge ist alles super. Also jetzt raus mit euch auf den Trail, aufs Fahrrad, in die Hiking-Wanderschuhe oder worin auch immer. Genießt den kommenden Frühling.
Ja, auf jeden Fall.
Und gut, jetzt dann verabschieden wir uns gegenseitig, ne?
Genau. Und jetzt abschalten.
Und Run Lips on Trails.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Ja. Tschüss.
Run on Trails, der Outdoor-Podcast mit Björn und Thomas.